Auch immer wieder gut.
It's gonna be fun.
Ja. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Yes, sir. Na ihr?
Na du?
Seid ihr geil?
Na Muschi? Na? Das hast du beim letzten Mal schon gefragt. Ich bin immer geil.
Das höre ich seit 2005 von Barbie.
Bitte?
Das höre ich seit 2005 von dir. Das werde ich nie vergessen. Das hast du so oft mit Melli immer. Ja. Das war immer euer Spruch.
Bist du geil? Hm. Melli ruft mich manchmal nur an und fragt, Breakout, bist du eigentlich auch so geil wie ich?
Und was sagst du da?
Loga.
Freundschaften.
Und Familie. Und ihr Süßen, Familie. Wir sind heute, wir hexen heute, wa?
Wir sind heute magisch, ja. Sehr ganz doll. Zauberhafte Hexen.
Böse, böse Hexen.
Also wir sind das natürlich immer. Wir sind immer irgendwie magische Geschöpfe.
Wir sind böse Hexen. Also ich bin heute die böse Hexe.
Immer.
Wieso bist du denn die böse Hexe? Nur weil du die Älteste bist, oder was?
Nein, weil du irgendwas von Magie gesagt hast. Das hört sich viel zu sehr nach Disney an. Also ich finde, Hexen müssen stinken.
Tatjana Berlin, Hexen müssen stinken.
Schweine müssen nackt sein.
2022 in einer Buchhandlung ihrer Wahl.
Ja, ich finde nicht. Also Hexen sind für mich böse, böse Horrorfiguren und nicht irgendwas Süßes.
Du hattest im Vorfeld, das darf man ja vielleicht sagen, du hattest echt Schwierigkeiten, dich auf Hexen zu einigen. Das ist überhaupt nicht dein Thema.
Überhaupt nicht. Also es ist auch immer noch für mich jetzt dünnes Eis, diese folgenden 45, 50 Minuten, weil ich eigentlich mich nicht so interessiere für Hexen. Also
warum?
Hexen und so Fantasy-Genre ist nichts für mich. Das habe ich noch nie gut gefunden und ich habe, glaube ich, als einziges Harry Potter gelesen und als Siebenjähriger Die kleine Hexe und das war's.
Gut, dann machen wir es mal ein bisschen anthropologisch, weil Herr Schulz sagt jetzt mal zwei Sätze zum Thema Hexen.
Halt! Vorher will ich noch was wissen.
Was?
Ja.
Welche Frau weltweit würde in eurer Fantasie am ehesten einer Hexe entsprechen. Wer glaubt ihr, ist in Wirklichkeit doch eine Hexe?
Also ich behaupte mal, Ivanka Trump ist eine wirkliche Hexe. Aus offensichtlichen Gründen, weil irgendwie so auszusehen und gleichzeitig so stulle zu sein, das muss irgendwie schon magische Ursachen haben, anders kann ich mir das nicht erklären.
Das passiert aber doch oft in Partnerschaft, dass die doll aussehen und ganz schön stulle sind. Das ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal.
Dann ist die Welt voller Hexen, also das glaube ich auch.
Ja, ihr dürft ja andere Vorschläge machen. Ich glaube, es ist Ivanka Trump.
Tatjana?
Und Ivanka Trump ist einfach keine besonders begabte Hexe.
Oder habe ich eine, die ist noch blöder, die heißt Margot Schlönske, aber das müssen wir jetzt nicht ausführen.
Tatjana.
Margot Schlönske, du bist eine magische Gestalt, im Negativen wie im Positiven.
Und deine, Barbie?
Ist ja garstig. Meine ist tatsächlich Stevie Nicks. Stevie hatte da ja lange mit zu kämpfen. Das wurde ja lange behauptet, nachdem sie Rhiannon geschrieben hat, dass sie tatsächlich eine Hexe wäre. Und sie hat damit auch immer so ein bisschen kokettiert und auch in Interviews immer mal so, ja, nein, vielleicht. Und dann hat sie das aber irgendwie genervt und wollte sie das loswerden. Ich habe jetzt aber gerade diese 24 Karat diesen Konzertmitschnitt gesehen, den sie als Film rausgebracht hat.
Sehr schön.
Im Kino gesehen. Und das war tatsächlich magisch. Also das war wirklich unfassbar toll. Und ja, ich höre ja zu Hause eigentlich fast nur noch Fleetwood Mac, wenn ich ehrlich bin. Altes Fleetwood Mac, so 73 bis 78. Und ich bin,
aber dann muss ja Kate Bush auch eine Hexe sein.
Die interessiert mich nicht so. Ich weiß, jetzt schreit
Kate
gleich.
Bush ist keine Hexe, Kate Bush ist eine Fee.
Ja gut, okay, gebe ich dir recht.
Eine konservative Fee.
Eine kleine verrückte Fee.
Ja, nee, Stevie, für mich ist Stevie Magic.
Okay, also du siehst auch Hexen als gute Person.
Absolut. Also sind wir mal Hand aufs Herz, ne? Ich bin nicht so erwachsen wie du. Ich lese viel Young Adult. Es gibt mehrere Meter in meinem Bücherregal, die sich mit magischen Wesen und Eskapismus befassen. Für mich sind Vampire, Werwölfe, Hexen, all das ist total meine Welt. Und wenn ich könnte, ich wollte als Kind immer schon Vampir sein oder wenigstens Hexe. Und das ist bis heute so. Also ich möchte gerne in einer Welt leben, in der Magie real existiert. Ist so.
Also ich will ja dazu gar nicht so viel sagen, aber ich lege regelmäßig für Leute Tarot.
Ich auch. Also für mich.
Für mich selbst mache ich das nicht, weil ich das komisch fände. Aber ich mache das für andere Leute an ihren Geburtstagen, die dann immer sagen, wie akkurat das Ganze wäre und so ein bisschen beunruhigt sind davon, was ich alles über sie weiß, nur weil ich mal kurz in die Karten gucke. Und für mich ist das reine Technik. Also das ist ja ist irgendwie, das ist ja nicht weiter bemerkenswert und ein bisschen Intuition.
Ja, aber, und Psychologie.
Also Hexen gibt es ja eigentlich aus einem einfachen Grund, weil Männer dumm sind. weil Männer standen für irgendwie ein paar Millionen Jahre vor Frauen und Frauen wurden dann irgendwann dick und gebaren Leben. Und das war für Männer, glaube ich, richtig dolle unheimlich, dass Frauen in der Lage waren, Leben zu schaffen.
Die haben dann erst irgendwann Leben geboren, nach ein paar Millionen Jahren.
Nein, das nicht.
Vorher aber, haben sie es nicht gemerkt, die Männer, nein, die dumm.
Aber irgendwie, also die es irgendwie wir befinden uns ja in einem komischen Zeitalter, weil irgendwie seit 5000 Jahren irgendwie Männer an der Spitze von Religionen stehen und für eine gute Million Jahre vorher wäre ja keine Religion dieser Welt, also die Naturreligion auf die Idee gekommen, Männer, die irgendwie nichts machen als faul rumliegen und ab und zu mal abspritzen, in einen Gottesstatus zu erheben, weil diejenigen, die irgendwie die Arbeit gemacht haben, waren Frauen. Und ich glaube, dass das ganze Bedürfnis von konservativen Männern, zum Beispiel Christen, den Körper von Frauen so intensiv zu kontrollieren, was damit zu tun hat, dass Männer über Millionen von Jahren gelernt haben, dass sie den Körper von Frauen eben nicht kontrollieren können und dass die diejenigen sind, die das Leben in die Welt tun. Aber das ist jetzt nur meine kleine anthropologische Beobachtung.
Und was hat das jetzt mit Hexen zu tun?
Also die Erklärung von Männern dafür, dass Frauen das konnten, war natürlich, dass Frauen magische Wesen sind. So, und das und weil alles, was man sich nicht erklären kann, verbannt man ja in den Bereich der Magie. Und das muss ja mit Zauber zu tun haben. Und deswegen waren Frauen Hexen. Und ich glaube, Hexen sind ja, wenn man das mal genau anguckt, einfach nur emanzipierte Frauen, die einen Beruf haben und mehr wissen als viele Männer. Und deswegen wurden sie dann im Mittelalter auch verbrannt, weil sie sich der guten christlichen, männlich geprägten Sexualmoral und aller anderen möglichen Moralen nicht unterordnen wollten. Und so ist das bis heute, glaube ich. Und der Rest ist Folklore. Schöne Folklore. Nee,
und ein Glück hat Hollywood die Hexen als dankbares Thema entdeckt und hat eine größere Vielfalt geschaffen von Hexen, über die wir ja heute auch hauptsächlich reden, glaube ich.
Ja, ich habe auch ein Buch, also ein literarisches Ding, was nicht aus Hollywood kommt, aber ja, mit ein bisschen Glück, bald.
So, Barbie fängt mal an.
Ach so, womit fange ich denn an? Mit dem Buch gleich? Nein, ich weiß. Ich habe ja gerade schon mit Stevie Nicks gesprochen. Dann machen wir jetzt auch gleich was, wo die auch gleich vorkommt. Ich habe wirklich, dadurch, dass ich so hexenverliebt bin und auch schon mein ganzes Leben lang so hexenverliebt bin, hatte ich natürlich eine wahnsinnig lange Liste und musste mich aber für drei entscheiden. Und das fällt mir natürlich wahnsinnig schwer. Insofern habe ich mich für eine TV-Serie entschieden, wo gleich mehrere Hexen vorkommen auf einen Schlag.
Yay, ich weiß noch welche.
Sabrina? Ja.
Nee, ich hatte Sabrina eigentlich auf dem Zettel, aber ich schaue Sabrina gerne. Aber also man muss ja dann doch auch ehrlich zugeben, dass das doch also selbst für mich ein wenig infantil teilweise ist. Und trotz all des Satanismus und all der Blutvergießerei da dann doch auch irgendwie so ein bisschen niedlich. Wir sind bei American Horror Story. American Horror Story ist vom hier schon viel besprochenen Ryan Murphy und Brad Falchuk. Und die gibt es seit 2011, kam die erste Staffel auf den Markt. 2013 kam dann The Coven. Ist eine Staffel, also American Horror Story ist ja immer eine ganze Staffel, die sich um ein paar Menschen rankt an einem einzelnen Ort mit einer einzelnen Geschichte. Und The Coven ist angesiedelt in New Orleans. Das hat für mich nochmal eine wichtige Bedeutung, weil eben Anne Rice in meinem Leben eine Riesenrolle spielt, die Vampire Chronicles zum Beispiel geschrieben hat, aber auch die Mayfair Witches, zu denen kommen wir später noch. Und all das ist ja auch in New Orleans angesiedelt. Das heißt, als Kind schon befand ich mich immer in dieser Welt. Und das kommt mir alles sehr bekannt vor irgendwie. Ja, und da gibt es also The Coven, tatsächlich einen Hexenzirkel, der am Anfang noch im Geheimen operiert. Das ist wie ein Mädcheninternat aufgebaut für Mädchen mit besonderen Talenten. Und zum Ende der Staffel hin wird es dann ein öffentliches Ding. Ja, und es gibt, der Cast allein ist irrsinnig. Wir haben von Angela Bassett, Jessica Lange, Sarah Paulson. Kathy Bates, also es sind irrsinnig tolle Frauen dabei und eben auch, also Lily Raab als Fleetwood Mac versessene Hexe, Misty Day und dann eben auch Stevie Nicks in zwei Folgen. Oder ist die zweite Folge erst in Apocalypse? Da kommen sie nämlich nochmal. Ich weiß es
also nicht. Also Stevie Nicks kommt in einer Folge vor und singt da auch.
Genau. Ich weiß aber nicht, ob sie in zwei Folgen vorkommt oder nur in einer.
Nee, sie kommt in Apocalypse noch in einer weiteren Folge vor.
Genau, da auf jeden Fall. But hey, maybe. Und es gibt, Angela Bassett spielt, da haben wir dann den Crossover zwischen der relativ traditionellen Magie auf der einen Seite und eben dem in New Orleans auch angesiedelten Voodoo-Kult, haben wir dann Marie Laveau, die quasi als die Queen of Voodoo galt, die Angela Bassett ganz toll spielt, die im echten Leben auch einen Frisiersalon hatte da in New Orleans und so, die Rich and Powerful beraten hat, da mitgemischt hat, die ihre Kontakte gepflegt hat und es gibt ein Ritual, das sie in der Öffentlichkeit abgehalten hat, wo irgendwie 300 prominente Menschen dann am Ende erschienen sind oder so. Das war ein richtiges Happening. Prominente Politiker.
Tote.
Lala. Nee, lebendige.
Ach so.
We're talking real life, baby. Okay. Ja. Und für mich ist The Coven, also ich hatte am Anfang Angst, dass es so ein bisschen verkommt in Richtung Scream Queens, was ja Ryan Murphy auch gemacht hat, wo es halt dann so bitchy ist. Also Madison Montgomery ist auch eine, die eben in Scream Queens mitgespielt hat, beziehungsweise die Schauspielerin, die Madison Montgomery spielt.
Emma Roberts.
Hat auch in Scream Queens mitgespielt und war da die Hauptdarstellerin. Und das mochte ich halt nicht. Also ich hatte gehofft, es wird nicht so college-mäßig und bitchy und weil das ist nicht für mich. Und sie war das, aber der Rest der Staffel war das eben nicht. Und es gibt so tolle Szenen, so wunderschöne Bilder. Ich mag die Konstellation unter den Frauen miteinander, wie sie miteinander umgehen. Es ist auch ein Machtkampf, wer da jetzt der nächste Supreme wird, also die nächste Oberhexe quasi. Denn also Fiona, gespielt von Jessica Lange, ist quasi die amtierende Oberhexe. Und die verliert ihre Kräfte. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass also der nächste Supreme am Wachsen ist. Und ja, der Rest der Staffel wird dann quasi darauf verwendet, rauszufinden, wer das eigentlich ist. Und die mucksen sich alle gegenseitig ab. Und es ist sehr kurzweilig.
Kurzweilig ist es auch wegen Myrtle.
Myrtle Snow. Myrtle Snow ist natürlich toll. Wie heißt sie denn? Ich vergesse mal ihren Namen. Die Schauspielerin?
Die Mama aus Six Feet Under, deren Namen mir jetzt gerade auch nicht einfällt. Jedenfalls Myrtle Snow ist die Modehexe.
Die Modehexe, ja, mit den sieben Leben. Die kommt tatsächlich, also sie wird verbrannt einmal und dann kommt sie wieder, wird wieder zum Leben erweckt und hat dann viel tollere Haare. Das ist mir sofort aufgefallen.
Dass ich ja, dachte, und sie sagt das beste Wort in der ganzen
Balenciaga!
Genau, ja. Weil sie wird nämlich, bevor sie das erste Mal verbrannt ist, gefragt, ob sie noch etwas zu sagen hat und das Einzige, was sie dann sagt, ist Balenciaga!
Wo 200.000 Tunden weltweit einen Luftsprung gemacht haben in dem Moment. Ich erinnere noch, das nächste Mal, die Folge kam raus und man hat das ja sofort immer auch dann live illegal irgendwo geguckt. Das war noch nicht so, dass die Staffel weltweit zum gleichen Zeitpunkt rauskam. Und das nächste Gay Gathering, auf dem ich war, ich weiß nicht, ob das irgendeine Party war oder so, egal wie man in die Arme lief, irgendwann kam immer Balenciaga. Es war toll. Es hat doch was sowas, was, ja, es hat einen Unifying Factor, das ganze Ding. Ein Charakter, der auch erwähnt werden muss, ist der, den Kathy Bates spielt. Und zwar, jetzt muss ich den Namen kurz suchen.
Madame de la Rue.
De la Rue, heißt sie de la Rue? Ja. Delphine, genau. Delphine.
Delphine de la Rue, genau, so heißt sie.
Nee, La Laurie,
so wie rum. Auch immer sie heißt.
Ja. Er will recht haben, solange bis das falsch hat. Dann ist es egal.
Nein. Ja, so ist es halt.
Delphine La Laurie. Genau, die war tatsächlich eine Serienkillerin, die in New Orleans aufgewachsen war und da ihre Sklaven wahnsinnig sadistisch behandelt hat. Das ist überliefert, das hat tatsächlich stattgefunden. Und als dann bei einer Dinnerparty bei ihrem Haus ein Feuer ausbrach, haben die Sklaven in der Küche angekettet, darauf bestanden, dass die Dachbodentür aufgebrochen wird, was dann auch passiert ist gegen ihren Willen. Und dann hat man da zahlreiche schlimm verstümmelte, leidende, gequälte, gefolterte Sklaven vorgefunden, die sie alle zu verantworten hatte. Es ist nicht so richtig klar, was aus ihr geworden ist. Man behauptet, sie sei irgendwann 1842 in Paris verstorben, aber wie so richtig weiß keiner mehr. Auf jeden Fall musste sie fliehen, sie musste New Orleans verlassen und die taucht auch auf in dieser Staffel. Keine Sympathieträgerin, Gott sei Dank, das wäre auch schwer ertragbar gewesen. Aber ich fand es toll, dass all diese Geschichten, diese alten Legenden aus New Orleans, dass das alles in dieser Staffel nochmal vereint wurde, hochgekocht wurde und alles um diesen, finde ich, relativ feministischen Stamm der Frauen, die sich gegenseitig abmurksen, neu inszeniert worden ist. Und es ist für mich nach wie vor meine absolute Lieblingsstaffel. Es ist wunderschöne Musik natürlich, weil viel Stevie Nicks. Die Bilder sind toll, die Mädels sind alle toll. Männer spielen wie so oft eigentlich so eine Nebenrolle. Also mir wird jetzt kaum ein Mann einfallen, der da irgendwie wichtig war. Außer vielleicht dieser Geigentyp.
Naja, und Leslie Jordan verliert irgendwann sein Augenlicht, weil Myrtle Snow ihm mit einem Melonballer die Augen entfernt, weil diese Augen noch gebraucht werden im Rest der Staffel.
ich habe die sehr geliebt. Ist das deine Lieblingsstaffel auch?
Meine Lieblingsstaffel von American Horror Story ist ehrlich gesagt die zweite, weil die zweite das erste Mal, also Asylum, weil das erste Mal war, dass ich begriffen habe, was da alles geht. Mhm. Und dass er sich halt überhaupt nicht zurückhält, also so, Herr Murphy unter Falchuk, sondern dass es auch ab und zu mal einfach der komplette Irrsinn ist und das ist okay. Aliens. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich mochte die dritte, ich fand die dritte die unterhaltsamste bisher, weil sie auch einfach genau darauf angelegt war, nämlich irgendwie, wir machen jetzt hier mal Unterhaltung für schlaue Mädchen und schlaue Tunden und das hat genauso gut funktioniert, wie sie gedacht haben, dass es funktioniert. Aber auch einfach, weil man sieht, was für einen Spaß die Frauen daran hatten, das alles zu spielen.
Ich glaube, 1984 sollte die lustigste sein und war es dann halt nicht, weil sie einfach so schlecht war.
Ja, aber da...
Die vergisst man ja auch gerne. Also die lässt man so wie Roanoke so gerne unter den Teppich fallen.
Naja, wie so oft war es ja dann irgendwie so, dass ich bei 1984, weil die Bücher einfach so entsetzlich waren, dass man die ganze Zeit davor saß und dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, irgendwann nur noch darauf gewartet habe, dass Herr Kentworthy irgendwann mal das Höschen auszieht. Das passierte aber nicht. Nee. Und dann war ich sehr enttäuscht.
Das wäre das Highlight der Staffel gewesen, das stimmt wohl. Ja, das war alles furchtbar. Bis auf die Haare, ich mochte die Haare.
Ja, die Haare waren natürlich schön und es war natürlich schön, dass es eine Trans-Schauspielerin mal in eine ganz normale Hauptrolle geschafft hat. Ja. Das war auch super.
Candy aus Pose.
Ja. Aber ansonsten war die letzte, es war glaube ich die neunte bisherige
absoluter Trash.
Staffel absoluter Trash. Und man kann den als absoluter Trash, also ich habe dann immer irgendwie vorher ein bisschen in meinem Kräutergarten gewildert und hatte dann auch entsprechenden Spaß.
Du hast eine Sportzigarette geraucht, wie man das früher auf Geromeo immer sagte.
Genau, ich rauche normalerweise nur Filterzigaretten und da nicht. Wollen wir jetzt mit der nächsten Hexe weiter oder den nächsten Hexen weitermachen?
Tatjana, kannst du gar nicht erwarten. Guck mal.
Du meinst es relativ kurz, höchstwahrscheinlich. Weil
ich finde die doof.
Ich muss es erklären. Ja, genau. Ich muss das vielleicht erklären. Ich gucke ja nicht mal Krimis. Ich mag einfach keine Filme mit so. Da wird ein Mörder gesucht. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob da irgend so eine Marie Furtwängler einen Mörder sucht oder der Hund bellt. Und bei so Horrorhexenfilmen oder so. Irgendwas, was mit Horror zu tun hat. Da bin ich höchstwahrscheinlich, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und bin irgendwie mal mit 16, 17 in so ein Autokino mitgenommen worden in den 80ern. Und da hieß der Film Freitag der 13. Da weiß ich noch, da wurden die ermordet, indem sie Domestos getrunken haben und so Sachen. Also es waren so diese ganz harten Freitag der 13. und Muttertag und wie die alle hießen.
Was heute der Präsident der Vereinigten Staaten gegen Corona empfiehlt.
Ja, aber damals war das eben sehr plastisch in diesen Horrorfilmen gezeigt und das war zu früh höchstwahrscheinlich. Das hat mich für mein Leben lang, habe ich mir gesagt, das brauche ich mir nicht angucken. Und daher habe ich nach diesen Ottfried Preußler Büchern, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann und die kleine Hexe, eigentlich mit Hexen abgeschlossen. Aber da ich ja Hollywood-affin wurde und die einzige Hexe, die mich über Jahrzehnte begleitete, Joan Collins in den Denver-Clan war als Alexis, habe ich natürlich dann geguckt, wenn ein großer Name mit auf der Besetzungsliste stand. Und das war, ich weiß gar nicht wann, aber es ist auch schon mindestens 15 Jahre her, der Film Hexen mit Angelica Houston als Oberhexe. Ja. Auch eine völlig bescheuerte Story, will man gar nicht erzählen. Kleine Kinder werden in Mäuse verwandelt.
Ja, alles Roald Dahl-Buch.
War alles toll, hätten sie in Wirklichkeit mal machen sollen, aber nein. Und dann so ein Hexenkongress und die Maskenbildner von diesem Film haben wirklich 100 Oscars verdient, weil Angelica Houston so toll spielt als herrische, böse, modebewusste, bildschöne, eiskalte Frau. Und dann gibt es so einen Moment, wo die ihr Gesicht abzieht sozusagen, weil die Hexen haben alle falsche Gesichter, falsche Haare und so. Und dann dürfen die sich enttarnen, weil die in so einem Raum sind, wo keiner rein kann. Und dann sieht man das wahre Gesicht dieser Oberhexe und das ist wirklich gruselig schön. Also das ist toll gewesen, wie die das gespielt hat. Aber
die hat eine Altersfreigabe großartig. Von 6 Jahren oder
ja,
so
ja. gehabt
und das war definitiv zu früh.
Also ja, war ein bisschen zu gruselig. Die ja. haben da Warzen gehabt und haben da die Kinder in Mäuse verwandelt und waren sadistisch und böse. Aber der Film ist ein Kinderfilm, glaube ich trotzdem. Naja, und weswegen ich den ausgesucht habe, ist nicht, dass ihr jetzt alle den alten Film guckt, aber man kann gut vergleichen, weil auf Netflix seit ein paar Wochen die Neuverfilmung, die unvermeidliche.
Nee, die erste ist auf Netflix.
Die zweite ach so, ist die zweite ist erst ins Kino gekommen. Ja. Naja gut, also die erste könnt ihr auf Netflix sehen. Und die zweite
auf Disney Plus.
Wo auch immer rausgekommen. Mit dieser blöden Assistentin von Der Teufel trägt Prada. Diese schlechte Schauspielerin.
Anne Hathaway.
Ja, die kann nix. Und die kann erst recht nicht in die Fußstapfen treten von Angelica Houston in dem neuen Film. Den haben sie jetzt gedreht, weil Diversity gibt vor, dass jetzt auch schwarze Schauspieler in Hollywood beschäftigt werden dürfen. Deswegen haben sie höchstwahrscheinlich die Hauptperson, die Oma und den Jungen.
Ach, Tatjana.
Ja, was denn? Frau, es gibt keinen anderen Grund. Darüber? Nee, überhaupt nicht. Warum soll ich mich darüber freuen? Die haben einen Film völlig belanglos nachverfilmt, nur damit er den neuen Diversity-Standards entspricht.
Du hast wirklich weil den Film nur nachgedreht, damit sie da einen schwarzen Schauspieler besetzen.
Warum können? Sonst? Sag mir einen Grund.
Weil Octavia Spencer eine großartige Schauspielerin ist.
Deswegen. War die Oma vorher auch, die war weiß und war auch eine große Schauspielerin. Wo ist der Unterschied?
Naja, sie machen ja nun alle möglichen Remakes von allen möglichen
ja,
Sachen,
doof.
Weil man sich damit doof. Geld verdient.
Doof.
Also ganz davon abgesehen, I'm gonna say something, I'm in defense of Anne Hathaway, weil Frau Hathaway eine viel bessere Schauspielerin ist, als alle immer tun. Frau Hathaway war von irgendwie 9 oder 10 echten Weltstars für mich das Highlight in Ocean's 8. Hat da richtig, und Frau Hathaway hat was nicht viele andere Stars haben. Frau Hathaway hat eine gewisse Form von Selbstironie und genau deswegen spielt sie auch in Hexen, Hexen. Und wie sie das macht, darüber kann man sich streiten.
Ich fand das nicht schlecht. Ist ja in Ordnung, jeder hat doch seine freie Meinung. Ich finde halt, dass es ist kein Grund gibt, ein Remake zu machen von einem Film, der richtig gut war.
Weil die und damit nochmal Geld verdienen
ja, genau,
wollen. Das
okay.
ist doch ganz aber klar, aber doch nicht aus Diversity-Gründen.
Naja gut, aber deswegen haben sie jetzt irgendwie neu besetzt da alles.
Ja, aber die Diversity-Geschichte dafür verantwortlich zu machen, dass
Thema.
Der Film schlecht neu verfilmt
ja,
wurde,
ja,
das
gut.
ist ja nun irgendwie
ist ein anderes Thema. Das wollte ich auch nicht sagen. Gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie den Film neu verfilmt haben, ein paar Ingredienten verändert haben, aber es macht alles den Film nicht besser und vor allen Dingen die Oberhexe kommt nicht im Entferntesten an Angelica Houston heran,
das
trotz der modernen, besseren Computeranimation.
CGI,
ja. Das ist ja jetzt ein bisschen anders, wie sich das Gesicht verändert und so. Aber das ist, ja, das kann man sich angucken. Man kann sich beide Filme natürlich angucken und selber vergleichen und sich eine eigene Meinung bilden. Man muss ja hier nicht auf mich hören. Hör mal, wer bin ich?
Ich fand den gar nicht so schlimm. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich war ganz sicher, ich werde ihn hassen. Und dann hat ein Freund mir den geschickt. Und dann habe ich ihn angeschaut, nichts Gutes erwartend. Und dachte dann immer zwischendurch, naja, ist es so schlimm, finde ich das jetzt nicht. Und ich fand sogar Anne Hathaway dann zwischendrin ganz schön erträglich, weil die hatte so eine weirde Zickigkeit dann entwickelt, die so irgendwie zu dem Charakter gepasst hat, die Angelica Houston nicht hatte. Aber ich bin ganz bei dir, ich mag sie auch nicht. Ich bin auch immer so, ugh, Anne Hathaway. Außerdem altert die nicht, das irritiert mich. Die sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. Rude. It is rude.
Also sie ist halt eine Praktikantin, finde ich. Also die ist immer eine Praktikantin. Die hat nicht den Status, die hat nicht, ja, was du nicht altern meinst, das meinst du jetzt vielleicht optisch, aber irgendwie ja. hat die sich auch als Frau nicht, die hat nicht Statur dazu gewonnen, wie man so schön sagt, finde ich, in keiner Rolle.
Ja.
Aber gut.
Vielleicht rat mir dazu, das Buch zu lesen. Roald Dahl, Hexen, Hexen kann man gut lesen.
Ist gut?
Ja.
Ah, ja. Ist gut und da kann auch jeder seine Hexe besetzen, so wie er möchte.
Ja.
Natürlich,
Bücher sind eh besser.
Natürlich ist es so, wenn man einen von den beiden sehen möchte, sollte man bitte die ältere Fassung mit Frau Houston sehen, weil es der bessere Film ist. Darüber gibt es überhaupt keine Diskussion unter uns dreien, glaube ich. Und weil Frau Houston die bessere Schauspielerin ist, auch darüber gibt es keine Diskussion.
Ja, aber wir haben ja nun auch, also wir haben ne, eine Oscar-Preisträgerin mit ihr, dann haben wir Stanley Tucci, also es sind schon auch gute Leute dabei, ne? 2 Oscar-Preisträgerinnen, oder? Hat Anne Hathaway einen Oscar für Les Mis bekommen?
Ja, hat sie.
3 Oscar, 2.
Ja.
Stanley Tucci hat auch einen?
Nein, Stanley Tucci hat
keinen. Dann 2.
Gut, also ich meine, die haben sie noch zusammenbesetzt wegen Teufel trägt Prada höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich komme ja nachher auch noch. Ja.
So, jetzt waren wir bei was, was Tatjana nicht so meisterhaft fand. Deswegen komme ich jetzt zu einem Meister und zu zwei Filmen, die Tatjana wahrscheinlich nicht ertragen würde. Dieser Meister ist auch noch ganz klein für einen Filmemacher, noch keine 30 oder knapp 30 und heißt Ari Aster.
Who?
Let me explain. Und hat zwei Filme gedreht, von denen ich nicht genau weiß, ob Barbie sie nicht beide langweilig fand. Einen weiß ich schon, fand sie langweilig, der heißt Hereditary. und ist das eine Meisterwerk, was Ari Aster in den letzten 3 Jahren gedreht hat. Und das andere Meisterwerk, in dem es auch um Hexen geht, es geht in beiden Filmen um Hexen, heißt Midsommar.
Ach.
Und die beiden Filme hat Herr Aster 2018 und 2019 gedreht. In dem ersten Film Hereditary spielt Toni Collette, über die wir schon ausführlich geschwärmt haben in einer anderen Folge, eine Mutter eines Kindes, das von seiner Großmutter dazu gebracht wurde, sich von einem Geist besessen sein zu lassen. Ich verstehe, was ich meine. Die Filme von Herrn Aster haben beide was gemeinsam. In Midsommar geht es um eine Gruppe von amerikanischen jugendlichen Freunden, die in eine schwedische Kommune eingeschleust werden, wo alle weiß tragen und es ist alles sonnig und alles unglaublich schön und unglaublich schwedisch und unfassbar gewalttätig und sehr grausam. Die Filme von Herrn Aster haben das gemeinsam, dass sie Anlauf nehmen und dich dann eine Stunde lang würgen. Jedenfalls geht es mir so. Das liegt daran, dass Herr Aster ganz zu Recht als das neue große Talent gilt, was Hollywood hat, weil der in Hereditary schon ein bisschen, aber in Midsommar, der im letzten Jahr wirklich weltweit gefeiert worden ist und wie ich finde ganz zu Recht, was macht, was ich so vorher noch nicht gesehen hatte, nämlich der ist sich, obwohl er noch keine 30 oder knapp drüber ist, seiner Bildsprache so unglaublich sicher, dass er 5-6 Minuten lange Szenen auf die Beine stellen kann, in denen Schauspielerinnen wirklich was zu tun haben. In Hereditary ist es, wie gesagt, Toni Collette. In Midsommar sind es Jack Ryan, der, wie ich finde, gerade schönste Mann der Welt. Darüber, das sagt vielleicht mehr über mich als über Herrn Ryan. Florence Pugh. Oder Pew oder wie auch immer sie heißt. Ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Also
wenn sie Pugh heißt, guten Abend.
Dann heißt sie wahrscheinlich Pew. Sie war auch gerade in Little Women und ist da auch viel gepriesen worden. Aber in Midsommar spielt sie, wie gesagt, eine junge Frau, deren Schwester gerade ihre Eltern umgebracht hat und dann sich selbst und die dann mit ihrem Freund, der sie eigentlich verlassen möchte, in diese schwedische Kommune fährt, die ein Lebenskonzept hat, was sehr merkwürdig ist, nämlich alle Leute sterben mit 72, weil ihr Leben dann zu Ende ist. Und zwar sterben sie, indem sie sich von einem hohen Felsen auf einen Stein stürzen.
Also ich wäre froh, wenn ich es bis 72 schaffe, ist doch super.
Ja, aber würdest du dich dann, wenn du es 72 geschafft hast, auch vor versammelter Mannschaft, die alle weiß tragen, auf einen Stein stürzen? Wir werden dich erinnern, Liebes, es ist nicht mehr so lange.
Ist das eine Sekte in dem Sinne?
Man weiß das halt nicht genau. Das, was Herr Aster immer macht, ist, dass er real existierende Dinge nimmt und die anthropologisch anfüttert. Also es ist eine in sich geschlossene Community. Ob das eine Sekte ist, weiß man nicht genau. Die letzten 5 Minuten von Hereditary sind das, sage ich mal, freundlich unheimlichste und grausamste, was ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das sind einfach verdammt unheimliche Filme, in denen Frauen Hexen spielen, von denen man nicht genau weiß, und das macht es so unheimlich. Sind es Hexen oder sind es nur Irre?
Vielleicht muss ich den nochmal angucken. Wir haben den halt echt nach einer Viertelstunde ausgemacht, weil wir beide dachten so, boah, nee, boring.
Nee, das ist halt das, was ich meine. Der hat eine unglaublich ruhige, sehr bedächtige Art zu erzählen, die dich reinzieht und wo du ab ungefähr einer Stunde oder 1:10 merkst, Das ist jetzt aber wirklich doll beunruhigend und ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt hier gerade schön finde, aber du kannst auch nicht aufhören zu gucken, weil es ästhetisch und filmemacherisch und rein handwerklich so unglaublich gut gemacht ist, dass du auch einfach hinstarren musst, weil es auf eine gewisse Art und Weise auch sehr schön ist. Nichts davon ist auch nur im Ansatz vergleichbar mit sowas Unterhaltsamem wie American Horror Story Coven oder irgendwie sowas, sondern das sind wirklich Horrorfilme.
Das geht wohl unter die Haut. Das habe ich schon verstanden.
Das sind Horrorfilme vom Allerfeinsten, die auch genau dafür gemacht sind und die ich an dieser Stelle nur noch mal wärmstens empfehlen kann.
Vielleicht ist das wirklich so, dass meine Sehgewohnheiten sich über die Jahre so geändert haben. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich auch so alte, ich habe neulich, wenn die Gondeln Trauer tragen, noch mal sehen wollen und dachte echt so, boah, ist der langweilig. Also man muss sich da schon noch, man muss auch das Gehirn mal wieder auf den, also rebooten und dann irgendwie davon abkommen, dass in den ersten 10 Minuten schon die Häuser explodieren.
Ne? Also genau.
Und die Frage ist aber, warum guckt man sich so einen Horror an?
Ich liebe das.
Warum?
Also
warum?
Also A, nicht mag jetzt, ich das psychologische Gedankenspiel dahinter, das mag ich sehr gerne. Ich mag immer gerne Grenzen ausloten, gucken auch, wie viel ich mir zumuten kann. War immer schon so. Ich beobachte gerne Leute dabei, wie sie durchdrehen, damit ich gucken kann, wo, auf welchem, wie weit ich auf der Skala bin. Und ich erschrecke mich gerne. Ich gucke zum Beispiel, also bösen Horror gucke ich nicht alleine. Den gucke ich schon immer, also gerne mit Joko zusammen oder gerne, wenn jemand hier ist. Alleine zu Hause auch immer nicht so. Also ich meine, American Horror Story ist ein Witz. Aber jetzt wirklich so bösen Horror gucke ich nicht alleine. Aber ich gucke ihn gerne.
Also, ich gucke auch bösen Horror gerne alleine.
Du Taffe.
Nee, darum geht es gar nicht, sondern es hat so eine, für mich ist es ein psychologisches Faszinosum, was sowohl vor mir stattfindet, wie auch in mir. Hm. Und dann ist es natürlich so, dass Horror jedweder Art oder auch Gruselfilme was sind, was gerade in heutigen Zeiten sehr nützlich ist. Es ist eine sehr kontrollierte Form von Angst, die du auch ausmachen kannst, wenn es dir keinen Bock mehr macht. Und das geht mit Angst, die du im normalen Leben hast, einfach nicht. Da kannst du nicht ausmachen, sondern die ist dann halt vorhanden. Und dann ist es bei Hexen auch einfach so, also die erste Hexe, die ich erinnere, ist nicht die kleine Hexe von Ottfried Preußler, das war später.
Die Hexe Lakritze ist die erste, die ich erinnere.
Sondern die erste Hexe, die ich erinnere, so, ich glaube, die allerersten Hexen waren die Baba Yagas in den russischen Märchenfilmen.
Du bist aus dem Osten, ne?
Genau.
Ja.
An die ich mich erinnere. Aber es gab im Osten auch zwei sehr berühmte Kinderserien. Die eine hieß Spuk unterm Riesenrad und die andere hieß Spuk im Hochhaus. Und da hat Katja Pjuhar die Hexe gespielt, also sie spielte eine Geisterbahnfigur, die, weil man sie mit Grieß beworfen hatte, auf einmal anfing zu leben und dann durch Ost-Berlin torkelte. Und
mein Leben.
Und an ihrer Seite waren Rumpelstilzchen und noch eine dritte Figur aus dem Märchen. Und das war einfach, wenn man das heute nochmal guckt, die Bücher sind nach wie vor edukativ, hochintelligent, aber vor allem für Kinder brillant, unterhaltsam. Es ist so ein bisschen gruselig, aber es ist nicht sehr gruselig. Und dann kommt natürlich, glaube ich, wie für viele schwule Jungs, für mich noch dazu, Hexen sind einfach sehr, sehr, sehr kraftvolle, mächtige, meistens sehr schöne Frauen.
Ja.
Und ich gucke das gern.
Das stimmt, das erinnert mich gerade an Pinocchio mit Gina Lollobrigida als Hexe mit blauen Haaren oder Fee.
Das kenne ich nicht mehr.
Das war toll. Und dann dieses, auch aus dem Osten gab es doch aus der Tschechoslowakei so eine Kinderserie, wo die Zaubergestalten in die reale Welt gekommen sind.
Prinzessin
mit so einem Rahmen.
Arabella.
Ja, das, da war auch Hexe bei. Das fand ich auch gut. Das
und
muss Fanta ich zugeben.
Giro und so, das war doch
aber es muss alles immer Kinderniveau bleiben, weil irgendwie will ich mich mit Ängsten nicht auseinandersetzen.
Okay.
Entweder, weil ich so ein dumpfes, frohes Gemüt habe und gar keine Ängste habe, die ich irgendwie verarbeiten muss, würde ich jetzt mal so einfach so sagen, oder weil ich einfach meine Zeit lieber mit lieber das 10. Mal Covades gucken und nicht einen Horrorfilm dafür.
So. Das ist ja, es ist ja ganz interessant, weil irgendwie.
Warum, weiß ich nicht.
Unsere Vorlieben bei Hexen sind schon sehr verschieden, weil ich habe ja, wie man in der Folge noch sehen wird, drei wirklich sehr unheimliche und sehr merkwürdige Hexen aufgetan. Und Barbies sind glamouröser als ja, meine,
so
glaube ich.
Hexen sind deine.
Nö, also die nächsten sind doch nicht poppig.
Gut, dann mach doch einfach mal weiter mit nicht poppigen Gestalt.
Gut, wir waren ja schon in New Orleans. Wir bleiben in New Orleans tatsächlich. Und ich habe es ja schon angekündigt, Anne Rice, das ist die Frau, die mir, glaube ich, Lesen beigebracht hat, muss ich sagen. die mir beigebracht hat, wie man dicke Bücher gerne liest. Ich habe da, wie wir alle oder wie viele damals, angefangen mit
wie mir auch.
Interview mit dem Vampir und habe mich dann durchgearbeitet durch die Vampire Chronicles zum größten Teil. Ich habe nicht alles gelesen, das Marius-Buch zum Beispiel, Blood and Gold und so, das habe ich alles nicht gelesen, weil mir das zu historisch ist und ich mag nichts Historisches. Aber alles andere habe ich gelesen und ich habe mich in diese Welt verliebt, weil Anne Rice, obwohl sie streng katholisch war, damals auch schon, eine Welt geschaffen hat, in der Androgynität gefeiert wird, in der Homosexualität nicht nur eine Option ist, sondern das real gelebt ist, was überhaupt nicht schlimm ist. Und dann, wenn man sich weiter in dieses Universum reingelesen hat, zumindest in den Vampire Chronicles, auch so Pädophilie, also Alter spielt nicht so richtig eine Rolle, Inzest, who cares und so. Also es war eine moralfreie Zeit, eine moralfreie Welt, in die ich mich da reingelesen habe, die trotzdem irgendwie immer so einen strengen moralischen Regulator hatte, was richtig und was falsch ist. Und ich habe das genossen und geliebt. Und irgendwann bin ich dann, weil es ein paar Crossover-Bücher gab, auf die Mayfair-Hexen gestolpert. 1990 ist das erste Buch der The Lives of the Mayfair Witches, heißt die Trilogie. Das erste Buch ist 1990 rausgekommen, The Witching Hour. Auch ein Schinken von über 1000 sehr engen, kleinen, bedruckten, dünnen Seiten, den ich verschlungen habe. Und da geht es eben dann um das Leben der Mayfair Witches, eine in New Orleans angesiedelte Familie seit Jahrhunderten, die eben immer wieder Frauen und auch Männer mit besonderen Talenten hervorbringt. Und in Buch 2 und 3 geht es dann vornehmlich um den Geist, der diese Frauen begleitet und beschützt. Lasher heißt er. Und ja, und plötzlich lebte ich dann in dieser Welt. Und es war immer noch New Orleans, es war immer noch der Garden District. Das Haus, in dem Anne Rice selber gewohnt hat, ist das Haus, in dem sie diese Familie angesiedelt hat. Man konnte das damals, wir hatten ja noch kein Internet, noch nicht im Internet recherchieren. Heute kann man das ganz toll. Und ja, und ich habe mich in diese Frauen verliebt, die halt auch alle irgendwie vom Schicksal geplagt waren. Die starben, die Mayfairs sterben sehr jung, steht irgendwo im Buch. Mayfairs sterben alle sehr jung. Entweder verbrennen sie oder sie fallen irgendwo runter. Das hat auch mit Lasher zu tun, wie man dann irgendwann rausfindet. Es gibt unfassbar schöne Männer, faszinierende Männer, tolle Frauen, sehr viel Sex. Es gibt den Onkel Julien, das ist der Großonkel, glaube ich, von der Hauptfigur von Rowan Mayfair, der so ein Dandy ist, der sich auch nicht schämt dafür, dass er dolle viel Sex mit Männern hatte und auch mit diesem Geist immer wieder Sex hat. Und dann irgendwann mit einer 12- oder 13-jährigen, auch einer anderen Mayfair, ich weiß nicht, welche das war die nächste Generation schon, ja. Aber ihr merkt, es ist alles sehr sexuell. Anne Rice hat dann ja, sie hat ja selber ein Leben, wie sie sagt, von Trauer geprägt. Sie hat erst ihre Tochter verloren mit 5 Jahren, dann ihren Mann wegen eines Gehirntumors relativ schnell und ist dann so richtig dem Christentum anheimgefallen. Ich glaube,
8 dem Katholizismus.
Dem Katholizismus, genau, muss man an der Stelle sagen. Hat aber 2010 allem entsagt. Sie hat sich öffentlich zurückgezogen aus der Religion, hat gesagt, ich bin ab sofort keine Christin mehr, ihr könnt mich an der Möse riechen.
Einen kleinen Moment.
Moment, ich bringe das zu Ende und dann kannst du gerne das da drüber streuen. Sie bleibt gläubig, sie möchte nur organisierter Religion den Rücken kehren, weil sie selber einen schwulen Sohn hat, Christopher, mit dem sie reißende, rasende Bälle in New Orleans veranstaltet, die Vampire Balls, die begehrt waren, zumindest, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich glaube nicht. Sie ist ja nun auch schon sehr alt. Genau, und aber die Misshandlung der Homosexuellen durch die Kirche, die Misshandlung der Frauen, all das war ihr zu viel. Und sie hat sich angewidert, abgewendet. Ich habe aber neulich noch ein Interview mit ihr gesehen, wo sie ihre Bibel zeigt. Jede Seite hat ungefähr 20 bunte Post-its mit Notizen. Jede Seite der Bibel hat das. Also sie liest täglich in der Bibel, sie betet täglich. Sie ist nach wie vor streng gläubig, aber eben an einen liebevollen, freimütigen Gott, der ja, seine Kinder liebt und eben nicht bestraft. Und ich kann nicht genug Lob über sie ihr ausschütten. Ich muss leider sagen, dass ihre neuesten Bücher mir nicht mehr gefallen. Ich habe Princeless Tag kam 2009 oder so raus, 2010. Und das war leider nichts mehr. Und danach kam noch Prince Lester and the Realms of Atlantis. Das war auch Schrott. Das habe ich nicht mal durchgelesen, muss ich gestehen. Aber es gibt frohe Kunde für alle, die sich da noch mal näher mit befassen wollen. Denn Miss Rice hat ihre ganzen Rechte. Sie hat ja damals Interview mit dem Vampir, wurde ja verfilmt mit Tom Cruise und Brad Pitt. Und dann gab es den Nachfolger, der nicht so gut war. Queen of the Damned, wir verschweigen
mit
gerne.
Aaliyah.
Mit Aaliyah und Stuart Townsend. Das war Schrott, wirklich großer Schrott. Trash. Es war Trash. Let's say it. Es war Trash. Aber sie hat jetzt alle ihre Filmrechte zurück, endlich. Und sie und ihr Sohn gingen dann auf eine kleine Shoppingtour durch L.A., durch alle Movie-Producer-Büros und haben die überall mal angeboten. Und zwischenzeitlich waren sie da, dann hatte sie Hulu, dann hat sie jetzt wieder alle zurück. Und jetzt sind die endlich bei AMC gelandet vor, ich möchte sagen, 2 Jahren, die seitdem an der Entwicklung arbeiten. Und es soll wohl so im Stile von True Blood oder im Stile von The Walking Dead, es soll eine epische, lange Serie werden. Es wird davon gesprochen, dass jedes Buch quasi eine eigene Staffel wird. Zentralfigur wird Lestat sein, aber auch die Mayfair-Hexen werden immer wieder vorkommen. Denn auch dafür haben sie sich die Rechte gesichert, nicht nur für die Vampirbücher, sondern auch für die Hexenbücher. Und ich habe große Hoffnung, dass, wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist, dass dann große, große Dinge auf uns zukommen. So, denn ich liebe sie sehr und ich möchte alles sehen.
Die Mayfair-Hexen sind ja auch schon mal verfilmt worden.
Wirklich?
Ja, es gibt eine Serie, 4 Teile. Und das ist aber nicht so, das war so Mitte der 90er und das kann man heute noch gucken. Das ist aber so Fernsehkitsch und hat mit den Büchern insofern nichts zu tun, weil ich habe Interview mit dem Vampir neulich mal wieder gesehen. Der ist nicht fantastisch gealtert, aber er ist auch nicht.
Er ist okay gealtert.
Er ist nicht furchtbar gealtert. Aber dieser große romantische Entwurf, der das ja alles ist, also sie baut ja eine blutgetränkte romantische Welt, sowohl bei den Vampiren wie auch bei den Hexen, der wird als Serie einfach deutlich besser funktionieren, weil man dieses Universum bauen kann, in dem sie sich die ganze Zeit auch geistig bewegt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin nicht hundertprozentig begeistert davon, dass die Risers jetzt alle Drehbücher selber schreiben wollen.
Nee.
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden es sehen. Ich bin da genauso fuchtig drauf wie Barbie und will das alles sehen. Weil das auch was ist, was mich seit 30 Jahren begleitet. Also ich hatte eine Lesepause, wie ich immer sage, zwischen 14 und 16. Und das Buch, was mich wieder zum Lesen gebracht hat, war Interview mit dem Vampir, die Ullstein-Ausgabe, die allererste, die es in Deutschland gab. Und das ist auch nach wie vor, wie ich finde, ihr bestes Buch. Und die Mayfair-Hexen sind eine andere Welt. Sie hat ja irgendwie diese Dreiteilung. Und nur damit ich es mal gesagt habe, wer mal echt
Trash sehen
will. Don't say it. Und so, weil Frau Rice hat ja nicht nur Hexen und Vampire geschrieben, sondern auch eine wunderbare Reihe von unverfilmbaren SM-Romanen über Schneewittchen. Ja. Aber auch einen SM-Roman, der verfilmt worden ist, mit Rosie O'Donnell, Dan Aykroyd.
Einer schlanken Rosie O'Donnell in Strapsen, man muss es dazu sagen.
In Lederstrapsen. Und dieser Film heißt Exit to Eden oder auf Deutsch aus mir nicht erfindlichen Gründen Undercover Cops.
Ja. Kann man auf YouTube, glaube ich, finden sogar. Wir packen es in die Shownotes, wenn es ihn gibt.
Genau. Und, und dieser Film ist wirklich so. Und dieser Film, da sitzt man wirklich so davor und denkt, wie ist das passiert?
Ein Film, der Karrieren beendet hat, muss man dazu sagen. Für viele Leute. Ja, ist so. Aber ich habe toll.
Also Iman ist auch in dem Film.
Really?
Ja, Iman spielt eine von den Dominas. Es ist, also ich weiß nicht, dieses Buch, wenn man sich dieses Buch mal anguckt, denkt man die ganze Zeit, das müsst ihr doch gesehen haben, was das hier gibt.
Aber ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Interview mit ihr gesehen, wo sie mit so einer christlichen Moderatöse, die hat sich zum Interview eingeladen und die macht das gut. Also ne, die ist streng katholisch, die andere mennonitischen Hintergrund und so. Und deswegen trifft man sich, weil man halt beide dolle Christus verliebt ist. Und dann ist sie halt immer so, ja, und also Gott, diese Bücher, die sie da schreiben und ich kann ihnen diese Welt nicht folgen und das ist mir alles zu düster und mein Gott möchte nicht, dass ich mir das anschaue. Und da ist Rice überraschend verständnisvoll, wo ich dann immer schon denke, Gott, Girl, steh auf und geh. Aber dann sagt sie irgendwie, you've also written some other more racy kind of. Und dann guckt sie, stoppt sie und sagt, oh, the pornography? Yeah, I did that.
Naja, also Anne Rice ist ja wahrscheinlich die einzige Autorin auf dem Planeten, die nicht nur SM-Pornografie geschrieben hat, gute SM-Pornografie muss man
sondern gesagt, auch mehrere Christus-Bände.
Sondern auch mehrere Bände über das Leben von Jesus Christus.
Die auch verfilmt werden übrigens oder verfilmt worden
sind. Der erste sind schon. Ist schon verfilmt worden, ja.
Auf den Straßen von Rom.
Oh Gott, die hat eine Nähe entdeckt zwischen diesen Themenbereichen, die wir alle noch nicht gesehen haben. Ja. Das finde ich gut.
Na, entschuldige mal bitte, also der schärfste SM-Film aller Zeiten ist ja wohl The Passion.
Ja. Und deswegen auch von mir noch nie geguckt worden.
Aber so die haben tolle androgyne Szenen. Diese satanischen Viecher mit ohne Augenbrauen, die da immer so rumschleichen im Hintergrund, die sind toll. Keine also auch von einem ästhetischen, ist nichts für Tatjana.
Apropos satanische Figuren, die im Hintergrund rumschleichen und keine Augenbrauen haben. Ich mach mal mit meinem nächsten weiter und versuche mich kurz zu fassen. Es ist auch gar nicht weiter bemerkenswert, weil bei dem Film sind sich zumindest seit den letzten 40 Jahren alle Filmkritiker und auch die meisten Fans einig. Die nächste Hexe, die ich bewundere und diesen Film gucke ich immer noch mal wieder, weil er ein Meisterwerk ist und heißt Carrie, der Satans jüngste Tochter.
Aber ist die wirklich eine Hexe?
Ja, sie ist eine Hexe.
Sie hat telekinetische Kräfte, aber ist das eine Hexe?
Naja, also der Definition nach, die wir aus Coven kennen, ist eine Frau mit telekinetischen Kräften eine Hexe.
Okay, you got me. So.
Also Carrie des Satans jüngste Tochter, wir reden ganz bewusst von der Verfilmung von 1978 von Brian De Palma. Und nicht von dem
We shall not talk about it.
Genau, es gibt eine Neuverfilmung, die man sich bitte nicht anguckt, sondern die man bitte einfach ignoriert und direkt zum Original übergeht. Herr De Palma hat eine große feministische Orgie aus diesem Buch gemacht. Es ist wie gesagt eine Stephen King-Verfilmung, es war einer der ersten von Stephen Kings inzwischen dutzendfachen Welterfolgen. Und erzählt die Geschichte davon, dass ein Mädchen, was von der wunderbaren Sissy Spacek gespielt wird, bei einer zutiefst religiösen und sehr fanatischen Mutter groß wird, die allem modernen und frauenbewegten abhold ist und dieses Kind eigentlich zu Hause einsperrt und die ganze Zeit religiös traktiert. Und irgendwann, ich glaube, die berühmteste Szene in dem Film ist, dass Carrie zum ersten Mal ihre Regel bekommt.
Nee, die berühmteste Szene ist der Eimer.
Ist der Eimer, aber die andere berühmte Szene ist, dass sie ihre, also die, beide berühmten Szenen haben mit Blut zu tun. Die erste ist, dass sie in der Schuldusche nach dem Sport zum ersten Mal ihre Periode bekommt und blutet. Und alle Mädchen sich über sie lustig machen, bis auf eine Vertrauenslehrerin, die ihr dann hilft. Die zweite berühmte Szene ist, Carrie ist dann irgendwann auf dem Schulball und wird durch eine, weil sich alle über sie lustig machen wollen, zur Königin dieses Balls gekrönt und dann mit einem großen Eimer Schweineblut übergossen. Mm. Das macht Madame so wütend, dass sie danach nicht nur ihre Schule, sondern auch die gesamte Stadt in Schutt und Asche legt, ob ihrer telekinetischen Kräfte und ihre Mutter auf eine Art, die man sich unbedingt ansehen sollte, an die Wand nagelt.
Wie hieß denn die Schauspielerin nochmal? Die war toll.
Was? Die Mutter gespielt hat? Ja. Piper Laurie.
Piper Laurie.
Und in diesem Film sind neben Sissy Spacek und Piper Laurie auch noch ein paar andere richtig berühmte Nasen drin, nämlich John Travolta und Amy Irving, die erste Frau von Steven Spielberg, die auch in Yentl drin war, den wir schon anders beschwärmt haben in einer anderen Folge. Jedenfalls ist Carrie ein großes feministisches Meisterwerk und eine in den letzten 30 Minuten komplette Schlacht, die man sich wunderbar angucken kann und die auch heute noch viele Leute dazu bringen wird, dass ihnen die Fußnägel hochklappen, obwohl der Film inzwischen, so alt sind wir, 44 Jahre alt ist.
Und ich finde nicht, dass der Film gruselig ist. Den habe ich zum Beispiel nie als Hexenfilm. Ich finde, es ist ein super, super Film, weil die Gemobbte, der Underdog, die schwache Person, wehrt sich, weil sie nicht anders kann. Die wehrt sich ja nicht, weil sie den Leuten was Böses tun will, sondern die wehrt sich, damit sie überleben kann, sozusagen. Ja. Und das ging mir in meiner Schulzeit genauso. Hätte ich diese Kräfte gehabt, da wäre kein einziger von diesen Arschlöchern noch am Leben, weißt du?
Hack mit Schirmchen.
Ja, aber richtig. Und das finde ich überhaupt nicht gruselig oder so, sondern das feiert man ja sozusagen als mitfiebernder Zuschauer.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass sie keinen sadistischen Zug hat.
Ja,
also, dass
null. Sie macht nichts aus Bösigkeit.
Sondern,
genau. Und das ist ein ganz toller Film. Kann ich total unterschreiben. Vielen Dank, Paul. Ja. Ich habe endlich einen Film, wo ich eine Hexe gut finde.
Ja, vielleicht ist es genau das, was wir schwulen Jungs an diesem Film gut finden. Das ist halt, es ist halt eine große Racheorgie.
Wir schwulen Mädchen, meinst du?
Wir schwulen Mädchen. Es ist halt in den letzten 30 Minuten eine große Racheorgie und jeder Bully kriegt es ab. Und nur damit wir ihn jetzt nicht spoilern, der Film hat aber wirklich den größten Jumpscare, also der Schluss dieses Films ist wirklich so, die letzten 10 Sekunden, da kriegt man nochmal so richtig einen mit und das ist auch sehr schön.
Das ist wirklich ein guter Film.
Ja, und sie ist halt so schön. Ja. Ne? Also dieses Kleid, als sie sich dazu prom mit diesen Haaren, das ist so schön.
Ja, sie ist halt diese durchsichtige, so ein Mia Farrow-Typ, ne? So eine filigrane Elfe und Wahnsinn. Die so zum Opfer auch gemacht ist mit ihren riesigen Augen und so. Und also das ist so ein Gesicht, die ist perfekt besetzt. Hätte man sich nicht besser vorstellen können. Ja, ich habe auch noch einen habe ich noch. auch Heinz ziemlich Erhard. Perfekt besetzt. Drei großartige Schauspielerinnen in einem ziemlich dämlichen Film, meiner Meinung nach. Aber ich bin ja hier die Spaßbremse. Und zwar geht es um Hokus Pokus. Oh. Ein Kinderhexenfilm mit Bette Midler und Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy.
Najimy,
die ganz tolle aus Sister Act, die dicke, die jetzt ganz dünn ist übrigens. Aber gut, aber die drei spielen drei Hexen, die wieder zum Leben erweckt werden und drei Kinder jagen und noch mehr Kinder töten wollen, damit sie ewig leben und alles klappt nicht. Und ach Gott, so eine Teenie-Geschichte halt. Und dann das Gute an dem Film sind die Grimassen der drei Hauptdarstellerinnen und die Sprüche und die Boshaftigkeiten untereinander. Das kann man feiern, weil es sind einfach gute Schauspielerinnen. Und Sarah Jessica Parker vor Sex in the City war ja auch nochmal eine Schauspielerin. Und das zweite Gute sind die Tricks. Da war noch nichts mit Computer, sondern die wurden wirklich an Drähten befestigt und durch die Luft geschmissen.
Diese Besenjagd-Szene.
Alles, was fliegt, ist wirklich an Drähten durchs Studio. Und die gute Nachricht vielleicht ist, dass der Film ist so ein Kultfilm geworden. Also der hat sein Publikum gefunden und ich bin sicher nicht bei Kindern. Ja, genau. Und jetzt wollen sie also einen zweiten Teil drehen. Disney Plus hat wohl das Startzeichen gegeben, man weiß aber wegen Corona nicht wann. Alle Hauptdarstellerinnen haben zugesagt und geben immer in kleinen Filmclips jetzt so scheibchenweise Informationen darüber. Und eine der Informationen ist, dass Bette Midler nun sagt, sie will mit dem gesamten Team, also nicht nur die drei Hauptdarsteller, sondern das gesamte Team des ersten Films wird wieder versammelt und alle wollen wohl mitmachen, weil das so eine tolle Produktion war, so handwerklich toll und die wollen nicht Computertricks haben in der Fortsetzung, sondern die wollen wieder an Drähten durch die Luft geschmissen werden und das macht mir jetzt schon Spaß, die Vorstellung, weil die sind ja jetzt alle auch 30 Jahre älter, das wird schon lustig werden. Aber sie leben alle noch und sie sind guter Dinge. Insofern hoffen wir, dass es eine gute Fortsetzung wird, im Gegensatz zu Hexen.
Bette Midler geht auf die 80 zu. Madame kann sich doch gar nicht mehr an Drähten irgendwo hinwerfen.
Doch, gerade nur noch mit Drähten. Man sieht es doch an Sophia Loren da im neuen Film. Die brauchen alle Drähte, die sie bewegen, weil sie nicht mehr alleine gehen können. Genau das ist ihr Trick.
Also das Fantastische an Frau Midler ist, Frau Midler hat ja noch nie so gut ausgesehen wie im Moment.
Ja, sie wird im Alter besser, ne?
Also naja, oder, also naja,
sie hat einen Buckel.
Ja, aber ich glaube, Madame hat jetzt einfach nach 40 Jahren echter Praxis mal die richtigen Ärzte gefunden.
Her Dentist, wie Kathy Griffin sagt. Ja.
Ja, sie sieht gut aus, das stimmt.
Sie sieht wirklich gut aus. Ja. Und also ohne ihr zu nahe treten zu wollen, was man ja von Frau Parker nicht unbedingt
braucht. Ich mag das, dieses strenge, lange Pferdegesicht wie Melania mit diesen Katzenaugen. Ich finde das eigentlich ganz schick. Ich mag solche Frauen.
Also ich finde jetzt nicht, dass die überspritzt aussieht oder so.
Nein, ich mein, die sieht überhaupt nicht viel, überspritzt aus, sondern ich denke die ganze Zeit,
Mädchen, die Hälfte der Persönlichkeit ist doch Haare.
Du bist jetzt in dem, aber du bist jetzt in dem Alter, wo du echt mal 10 Pfund zunehmen musst, weil es ist, sonst ist sie dann halt irgendwann die magersüchtige Version von Angela Winkler und das ist nicht schön.
Aber wenn sie so gut spielen könnte wie Angela Winkler. Aber guck dir mal Céline Dion an. Ich meine, das ist doch die hat doch keine Freunde auf der Welt, oder?
Die hat diesen einen schwulen Freund, der sie überall mit hinnimmt und auf alle roten Teppiche.
Ja, aber warum sagt er ihr nicht, Schatz?
Na, die sagen ihr, glaube ich, viele, aber sie behauptet ja, sie fühlt sich wohl. Ja, ich finde es auch problematisch.
Das tut mir so leid. Also es tut mir richtig leid, weil die ist so nett. Die muss als Freundin die beste Freundin sein, weil die so lustig ist und so nett.
Und irrsinnig großzügig.
Und so großzügig und toller. Und die
hat ja offensichtlich Spaß gerade.
Ja, die hat Spaß. Aber die sieht ganz schlimm aus.
Ja, also man wünscht sich das Beste für sie.
Bei Celine Dion fällt mir immer dieser Satz von Karen Walker aus Will and Grace an. And then I said to my friend Celine, what's with the long face?
Danke für den Witz.
Also auf jeden Fall, wie gesagt.
Ja, den schneiden wir raus.
Nein,
das bleibt alles drin. Mein Gott,
da bleibt alles drin, finde ich auch. Hokus Pokus und den könnt ihr auch überall eigentlich noch so finden, glaube ich. Den kann man sich auch noch angucken. Der ist natürlich so eine kurzweilige Teenie-Komödie. Ich will ihn nicht schlecht machen, aber die Story an sich Die erfinde ich zwischen Pupsen und Klogang, weißt du? Also das ist.
Aber deswegen guckt man es ja nicht. Man guckt es ja nicht für die Story. Genau. Und du hast vergessen zu sagen, Bette Midler singt. I put a spell on you.
And now you're mine.
And now you're mine. Ja.
Ja.
Ja. So. Ich komme nochmal. Ich habe noch einen. ich komme zu einem Film, der, wir haben gerade von Filmen gesprochen, die gut und oder schlecht gealtert sind. Der ist gar nicht gut gealtert, aber aus anderen Gründen. Ich muss das erklären. Ja. The Blair Witch Project kam 1999 raus und war damals ein absolutes Novum. Wir kannten alle natürlich Horrorfilme. Wir haben, also ne, das Horrorgenre war damals auch schon gut. Was machst du denn? Ach, die Katze, die kann da sitzen bleiben. Das Horrorgenre war ja damals auch schon gut ausgeschlachtet, ausgefleischt, das war es nicht. Das, was die aber gemacht haben, die beiden Regisseure Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, haben erstmal eine Backstory zu ihrem Film geschaffen und haben die online implementiert. Also es gab, die Story ist im Groben, drei Filmstudenten laufen irgendwo in den Wald, ich weiß nicht, Maryland, Ohio, irgendwo, und gehen einer Legende nach. Die Legende der Blair Witch, die da angeblich Kinder frisst und bei sich in der Hütte einsperrt. Und sie haben erstmal das geschafft, online Backstory zu implementieren. Also sie haben Bücher gefaked, die es gar nicht gab, über diese Geschichte, über die Blair Witch, die von aus den 50ern schon. Die haben Interviews geführt, angebliche Augenzeugenberichte und haben die online gestellt und haben glaubhaft das Verschwinden dieses Journalistenteams, dieser drei Filmstudenten, online verkauft. Also die hatten auch keine filmischen Namen, sondern die sind mit ihren eigenen Schauspielernamen da angetreten. Die haben Laiendarsteller gewählt, die noch keiner kannte. Und die Suche nach diesen Leuten und das Verschwinden war eben ein Online-Ding. Und dann haben sie erstmal nur die Webseite irgendwie beworben, ohne sie wirklich zu bewerben, sodass keiner sehen konnte, dass das Werbung ist. Und dann gab es dieses Phänomen schon. Die Leute waren schon aufgeregt. Was ist das? Ist das real? Gibt es die wirklich? Gab es die wirklich? Was ist das? Und dann haben sie die News gezündet, dass man das Filmmaterial gefunden hat. Das verbleibende Filmmaterial, und dass sie es einfach nur zusammengeschnitten haben, kommentarlos. Und so. Und in Realität hatten sie eben diese drei Filmstudenten gecastet, hatten die losgeschickt mit ganz wenig Story. Die haben jeden Tag, die haben sie dann in die Wälder geschickt, die haben jeden Tag nur ein GPS-Signal bekommen, wo sie sich hinbewegen sollen. Da gab es dann ein kleines Säckchen mit Essen. Und die haben sich dabei selber gefilmt mit einer Super-8-Kamera oder zwei Super-8-Kameras. And that's it. Und die Regisseure haben dabei auch beschlossen, also sie kriegen immer nur so Plotpoints, was dann im nächsten Ding passieren soll. Alles andere mussten die Schauspieler sich selber ausdenken. Und sie haben ihre Nahrung immer reduziert. Also es gab immer weniger Nahrung, es wurde immer weniger komfortabel. Das heißt, die wurden auch natürlich immer dünnhäutiger, die Schauspieler. Und ein Teil der Angst, die man sieht, und ein Teil des Ausrastens und der Panik und des überemotionalen Reagierens, war halt tatsächlich auch echt. Also viel davon wirkte authentisch. Und es war halt das allererste Mal, dass man einen Horrorfilm auf so eine Art inszeniert hat. Und auch die Handheld-Kamera war ja damals nicht normal, nicht Status Quo. Heute ist man daran so gewöhnt, dass man schaut den Film und denkt sich, ja, what the fuck, ist ein normaler Horrorfilm für mich. Damals war das halt neu und es wirkte so irre authentisch. Wir kamen, man muss das auch zeitlich in so einen Kontext setzen, weil wir kamen natürlich aus Dogma, diese filmische Stilrichtung oder das Stilmanifest, das Lars von Trier mit, wie heißt der andere, Tierberg, irgendwas. Also ein Filmmanifest, das festgelegt hat, wir benutzen kein künstliches Licht, wir drehen an Originalschauplätzen, es gibt keine Special Effects, es gibt keine extra drüber gelegte Musik, bla bla bla, wir wollen alles so authentisch wie möglich und wir filmen eben mit dieser Art von Kamera. Also in dieser Zeit entwickelte sich, glaube ich, diese Idee, das hat das gegenseitig befruchtet, möchte ich meinen, oder Dogma hat dieses Ding befruchtet und insofern, es war halt alles neu, wir kannten das nicht. Und dann kam dieser Film und ich will jetzt über den Film gar nicht so viel erzählen, wie der tatsächlich ausging, aber ich weiß, und das ist eine Einmalerfahrung, die ich nie wieder gemacht habe, wir saßen danach im Kino und keiner hat gesprochen. Der Film war vorbei und alle blieben sitzen. Alle blieben sitzen, keiner stand auf. Alle saßen da und waren still. Und dann hat man so langsam angefangen, mit seinem Nachbarn, mit wem auch immer man da war, sich so auszutauschen. Aber dieses Gebannte, wie auf den Kopf geschlagene, habe ich danach in dieser extremen Form nie wieder im Kino erlebt. Also das war wirklich ein ganz, ganz extremes Ding. Und ich meine, klar, dann war es irgendwie aufgelöst und irgendwann später kam dann raus, ah, alles klar, die haben sich da irgendwie, die haben das so geplant. Aber es war halt ein irres Erlebnis damals und eins, was sich nicht wiederholen lässt, weil man heute eben natürlich A, kennt man die Fakten und B, wurde es halt dann so oft kopiert, dass es auch schon so ausgelutscht wirkt. Also man schaut den Film an und denkt sich, das habe ich doch schon 100 Mal jetzt spannender gesehen oder so. Also er wirkt nicht mehr so auf mich natürlich, wie er damals auf mich gewirkt hat. Ein Fun Fact muss ich noch dazu erwähnen, das ist, der Film ist auf der Liste der Filme, die aus dem kleinsten Budget den größten Gewinn gemacht haben, auf Platz 2. Platz 1 hält nach wie vor Deep Throat, der Deep Throat Porno. Und Platz 2 ist dann direkt The Blair Witch Project. Die hatten ein Budget von 60.000 Dollar und haben 250 Millionen eingespielt. Das kann man sich auf der Zunge zergehen.
Deswegen ist der Film danach auch endlos kopiert worden.
Ja. Also es gibt ja auch Teil 2 und 3 und die sind auch irgendwie so lala.
Ich habe einen noch völlig, also ganz davon abgesehen, du hättest nicht mit mir im Kino sitzen sollen, weil das, woran ich mich erinnere, ist, dass ich das Ende nicht verstanden habe.
Was?
Und nach dem Ende des Films irgendwie völlig, völlig im Kino saß und dachte, warum sind denn jetzt alle so verängstigt? Ich verstehe das nicht. und dann irgendwie Leute gefragt habe, was das alles heißt.
Was heißt denn das?
Ja, so ungefähr so. What the fuck just happened? Das konnte er irgendwie so. Und dann
sie hat halt beide erwischt.
Nein, weiß ich nicht so genau, ob das so war. Jedenfalls völlig anderer, nicht filmrelevanter. Die Hauptdarstellerin aus diesem Film, Heather Donahue, hat danach noch ein bisschen, so ein paar Jahre als Schauspielerin gearbeitet, aber auch nicht wahnsinnig erfolgreich, war noch in einer großen Produktion, in einer Steven Spielberg UFO-Serie, die Taken hieß, die auch schlecht gealtert ist. Jedenfalls, das Erfreuliche an dieser Karriere ist, Frau Donahue ist inzwischen eine der erfolgreichsten Vertreiberinnen von Cannabisprodukten in den USA. Und ist mehrfache Multimillionärin nur mit diesen Unternehmen geworden. Und ich dachte, war es doch zu was gut. Irgendwie so.
Ja, den hast du auch nicht gesehen, Tatjana.
Nee. Also ich weiß nur, dass ich mal so einen Moment des Schweigens nach dem Film erlebt habe bei der Premiere von Das Schweigen der Lämmer.
Okay.
Da war es auch so, es war beim Fantasy Film Festival und die Leute haben danach noch 10 Minuten stumm da gesessen, weil der Film einen auch so geflasht hat.
Ich hatte es reibt sich mit der Lotion ein.
Ja. Bei Irreversibel hatte ich das, weil der auch so perfide war, der war ja so gemein. Erinnert ihr euch, hast du den gesehen?
Ich bin aus Irreversibel nach den ersten 30 Minuten rausgegangen, weil ich das nicht ausgehalten habe.
Ach nee. Plötzlich. Und du zeigst dir die 100 schlimmsten Horrorfilme.
Das Gemeine an Irreversibel ist ja, dass er rückwärts läuft. Also du hast erst am Anfang das ganz, also die schlimmste Vergewaltigung, die schlimmste Kopfeinschlagsszene im Darkroom und so. Und dann endet es, und der läuft rückwärts, endet es in totaler Glückseligkeit und dass sie erfährt, dass sie schwanger ist. Und da endet dann der Film. Und also sie ist natürlich längst tot, vergewaltigt und tot und der Mann ist tot und alles ist schlimm. Und dann erfährst du eigentlich, wie das Ganze anfing. Und das ist so perfide und böse, dass man danach da sitzt und einem ist es schlecht.
Mir fällt übrigens gerade ein, warum ich so traumatisiert bin und solche Filme nicht mag und guck.
Bitte.
Österreich 1981. Zara Leander stirbt. Ich bin im Urlaub mit meinen Eltern. Meine Eltern wollen mich ablenken. Ich bin immer vom See hoch ins Hotel, hab der Blaufuchs gesehen und so diese ganzen Wiederholungen von den Zara Leander-Filmen. Und mein Vater sagt, gehen wir doch ins Kino. Mein Vater und ich in Klammern 12. Mein Vater und ich gehen in ein österreichisches Dorfkino. Wir gucken Cruising mit Al Pacino.
No.
Ich sehe Männer in schwerem Leder beim Sex im Darkroom und einer dazwischen als Massenmörder. Neben mir mein Vater. Mein Vater und ich nicht sprechend.
Oh Gott.
Also das war so eine schreckliche Situation. Habe ich bis heute mit meinem Vater natürlich nie mehr darüber gesprochen. Der hat ja natürlich nicht,
Norden, nicht?
Der hat nicht gewusst, dass das, ein, nicht dass das ein schwuler was Film war. Und ich saß da mit so einer Mikrolatte zwischen meinen Beinen höchstwahrscheinlich und wusste nun gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und mein Vater hat sich wohl zu Tode geschämt innerlich, hat aber auch keinen Ton dazu gesagt. Und all das hat höchstwahrscheinlich bewirkt, dass ich solche Filme nicht mag. So.
Oh, ich verstehe.
Jetzt haben wir es.
So, ich habe trotzdem noch einen, den du nicht mögen wirst. fasse mich hier
so close.
Auf. Oder eigentlich sind es sogar zwei.
Zeit ist aber schon um, ne? Mach schnell.
Weil, ja, irgendwie so viel, die 4 Minuten haben wir noch. Ja. Weil das sind die Filme, die ich in dieser Folge wirklich allen ans Herz legen muss. Sie heißen beide Suspiria. Sind großartige, beides sind inzwischen, ob der neue schon ein Kultfilm ist, weiß ich nicht, aber die Originalfassung von Suspiria ist vom Meister des italienischen Horrors, der heißt Dario Argento und hat 1978 den ultimativen Hexenfilm abgeliefert, der davon handelt, dass eine Ballettstudentin in eine deutsche Ballettschule, also eine italienische Ballettstudentin, die Susie heißt, in eine Ballett, in eine deutsche Ballettschule.
Ostberliner, sag es doch.
West-Berliner ja. Ballettschule kommt, die ein Hexencoven ist. Und diese Filme haben beide, also der, das, die Neuverfilmung ist 2 Jahre alt und ist mit Tilda Swinton und Dakota Johnson sehr viel. Der einzig prominente Name in dieser 1978er Fassung, den man heute noch kennt, ist, wer wird es anders sein als Udo Kier?
Und der ist einmal kurz zu sehen als Türsteher.
So genau, und Herr Kier macht das, was er immer ist, irgendwie tockert durch 3 Zähne, holt seinen Check-up und fliegt dann wieder zurück nach Hollywood. Und jedenfalls, die Neuverfassung ist das, was der Regisseur von Call Me By Your Name machen durfte, nachdem Call Me By Your Name ein so großer Erfolg war.
Ach, das hat er gemacht?
Da hat er nämlich einen Freifahrtschein gehabt und alle haben gedacht, was macht er denn jetzt als nächstes Fantastisches? Vorher hatte er I Am Love mit Tilda Swinton gemacht und dass der jetzt Suspiria neu verfilmen wollen würde, hätte man nicht so gedacht, nachdem man Call Me By Your Name gesehen hat. Wenn man die letzten 30 Minuten entweder der alten Fassung oder der neuen Fassung mal gesehen hat, wird man auch verstehen, warum. Weil merkwürdiger wird es im Kino, glaube ich, nicht. Also sie sind ästhetisch sehr verschieden. Sie sind beide sehr Filme ihrer Zeit. Der neue hat den großen Vorteil, dass jede berühmte Fassbinder-Darstellerin, die nicht bei 3 auf dem Baum war, irgendwie in der Neuverfassung nochmal, in der Neufassung nochmal vorkommt. Also Angela Winkler spielt mit und gibt sich übrigens nichts mit Tilda Swinton, sondern.
Wie heißt denn die andere, die hübsche? Hanna Schigula.
Hanna Schigula ist nicht dabei.
Sicher?
Ja.
Ich erinnere, irgendwas sehr hübsches, rothaariges.
Der ist auch ein bisschen origineller besetzt. Also. Aber Sylvie Testou ist auch dabei und so, also die großen Namen des deutschen und internationalen Kinos. Jedenfalls, Tilda Swinton ist die Oberhexe und die Oberböse und es gibt merkwürdige Tänze. Und zum Schluss, ich sage jetzt mal freundlich, weil so habe ich das seinerzeit verstanden, frisst Susi alle. Oder jedenfalls passiert irgendwas extrem Merkwürdiges, von dem man nicht genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Man weiß auch nicht genau, ob man gerade den Teufel gesehen hat oder nicht. Das beides sind stilistisch.
Ingrid Cavan war es.
Ingrid Cavan, so. Genau. Und die Neuverfilmung, also die alte Verfilmung hat was sehr Campes. Das ist inzwischen auch sehr bunt und ein bisschen quietschig und so. Und das Neue ist, da hat der gute Luca was gemacht, das ist einfach extrem kalt. Dieser Film ist extrem kalt, extrem stilisiert und zum Schluss, deswegen ist das ganze Blut, was man zum Schluss hat, umso grausamer und sie sind beide einfach auch große ästhetische Hochgenüsse, weil da jemand auf der Höhe seiner Zeit ist, Argento natürlich mit einem etwas kleineren Budget als die Neuverfilmung. Das Interessante an der Neuverfilmung ist, sie haben das in einem einsamen Hotel, ich glaube in Rumänien oder Bulgarien, auf irgendeinem hohen Berg gedreht und auf diesem, also Frau Johnson erzählt das gerne in Interviews, das Großartige an diesem Hotel war, auf diesem Hotel, weil es halt hoch oben auf dem Berg stand und eigentlich unbewohnt war, standen 25 Handymasten. Und Frau Johnson sagt, diese Handymasten haben dazu geführt, dass alle innerhalb von 3 Wochen komplett den Verstand verloren haben und sich komplett auf diese Dreharbeiten einlassen konnten und auch das Gefühl haben, dass sie gleich durchdrehen. Und jedenfalls, das ist so der aktuellste Hexenfilm, der mir gerade einfällt, von dem ich sagen würde, dass er ein echtes Meisterwerk ist und den man sich auch als Filmfreund und natürlich als schwules Mädchen ganz gut angucken kann, weil man
die. Er ist halt nicht leicht zugänglich. Ne? Es ist schon ein Film, den man sich erstmal erschauen muss. Da muss man schon mal da sitzen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie Movie-Buff ist, ist das wahrscheinlich einfach, wenn man so jemand ist wie ich. Ich habe den gesehen und dachte erstmal so, okay, what the fuck is going on here? Ich verstehe nichts. Warum tanzen die Frauen sich gegenseitig zu Tode? What is this? Dann fand ich es irgendwie geil, aber verstanden habe ich ihn nicht.
Man darf nicht, also das ist ja bei Argento auch nicht anders. Man darf nicht versuchen, den zu verstehen, sondern ich glaube, das erfolgreichste Zuschauererlebnis hat man, wenn man sich auf den einfach als großen ästhetischen Flash einlässt und versucht, den aus ästhetischen Gründen zu genießen und sich nicht die Frage stellt, was passiert denn jetzt hier eigentlich genau? Weil darum geht es auch überhaupt nicht.
Ja, das ist für jemanden wie mich schwierig. Also ne, ich bin Doppelerde, also Stier und Jungfrau. Ich bin halt so, Kann mir jemand erklären? Ich brauche Fakten. Was aber richtig ist, tatsächlich, ich habe ihn damals gesehen, ich fand ihn erstmal doof. Und jetzt, als du ihn angesprochen hast, ich habe seitdem nicht über ihn nachgedacht, er fiel mir wieder ein und ich hatte schöne Gefühle und schöne Erinnerungen und dachte, ja, der hat mich tatsächlich dann doch wohl mehr bewegt, als ich dachte. Und er ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil das einfach, was die da abgeliefert haben, toll war. Ästhetisch auch toll war. Aber ja, man darf da nicht reingehen und am Ende eine schlüssige Gleichung erwarten, wo sich alles nach dem Gleichzeichen löst und Sinn macht. Because it doesn't.
Das ist ja Kunst. Das ist ja das Schöne.
Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist doch Kunst. Ja. Das ist doch das Schöne. So, eine schöne Hexenfolge. Wir hoffen, ihr fandet es magisch. Tatjana war so ein bisschen unzauberhaft, weiß ich nicht, oder unbezaubert. Das ist aber auch nicht so schlimm.
Das ist nicht schlimm.
Tatjana und alle anderen haben jetzt ganz, ganz viele Tipps bekommen. Ach so, eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich das vorhin in der Vorbereitung gesagt habe und das nicht versäumen möchte. Barbie ist wir sind mit einem Buch eingestiegen, wir steigen mit einem Buch aus. Es gibt ein Märchenbuch wirklich von dem wunderbaren Michael Cunningham, der auch Die Stunden geschrieben hat und ein Zuhause am Ende der Welt. Und Herr Cunningham hat 8 Erwachsenenmärchen geschrieben. Und zwar sind es Brüder Grimm-Adaptionen. Eine davon ist Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel wird aus der Sicht der Hexe erzählt. Wir erfahren, wie die Hexe groß geworden ist, dass die Hexe sehr viel Geschlechtsverkehr hatte, dass die Hexe eine fröhliche Schlampe war. Und wie es bei fröhlichen Schlampen war, ist sie nicht gut alt geworden und hat auch keinen Partner gefunden und ist deswegen irgendwann als relativ emanzipierte Frau mit ein bisschen Kohle, die einen Innendesigner hatte, der ihr Haus irgendwie aus ein bisschen Glas und viel Lebkuchen gebaut hat, irgendwo im Wald, weil das Land da billig war, endet sie da und zum Schluss kommen 2 Punks, die Hänsel und Gretel halten und mischen sie auf und stopfen sie dann in den Ofen und das ist Herrn Cunninghams Version. Diese 8 Märchen kann man fantastisch lesen, es ist ein großartiges Weihnachtsgeschenk für Erwachsene und für Kinder. Und das sei hiermit auch nochmal gesagt und allen ans Herz gelegt, weil Weihnachten kommt schneller, als wir alle denken, auch zu Corona-Zeiten.
In Selbstisolation. Na, Prost.
Tschüss. Nein, Moment, wir sind ja noch gar nicht fertig. Tatjana kann es gar nicht abwarten, vorbeizusehen. Auch zu dieser Folge könnt ihr uns wieder Mails und Lob und Kritik oder Themenvorschläge schicken. Und zwar an
TooOldToDieYoungPodcast@gmail.com. Das 2 ist jeweils die Ziffer 2. Ich packe die auch nochmal in die Shownotes. Die Shownotes findet ihr, wie ihr wisst, überall da, wo ihr das sonst auch tut. Mittlerweile auch bei Spotify mobil, auf dem Desktop leider immer noch nicht. Und bei YouTube packe ich sie in die Kommentare. So. Ne?
Super. Auf Wiedergehört.
Tschüssi. Tschüss. Bye.